David Livingstone war einer der berühmten schottischen Missionare, der im 19. Jahrhundert als Entdecker des unerforschten Landesinnerens Afrikas war. An dem Morgen, als er aufbrach, um seinen missionarischen Dienst auszuführen, versammelte er seine ganze Familie und las den Psalm 121, um Kraft zu suchen für die lange vor ihm liegende und beschwerliche Reise und Aufgabe. Und nachdem er einen weiteren Psalm, Psalm 135, gelesen hatte, betete er mit seinem Vater und seiner Schwester und segelte dann los nach Afrika. Die Geschichte dokumentiert, wie dieser berühmte Afrika-Missionar das Kontinent Afrikas eben durch die Evangelisation die Herzen der Menschen dort geöffnet hatte. Die Schwiegermutter von ihm, Frau Moffat, schrieb einen Abschiedsbrief an David Livingstone und dort sagt sie, dass Psalm 121 ständig vor sein Auge stehen solle und auch vor ihrem Auge steht, wenn sie betet. Das unaufhörliche Gebet ist für dich, schreibt sie, wenn ich an dich denke, wird mein Herz nach oben gehen. Halt ihn wie ein Augapfel deines Auges, halte ihn in der Höhle deiner Hand. Und in den folgenden Jahren, wo sie nichts von David Livingstone gehört hatte, da gab es keine Handys, keine Funknetze und die Briefpost war auch nicht so schnell, da war dieser Psalm 121 ja unaufhörlich vor ihrem Auge. Und sie dachte ständig an die Aufgabe, die David Livingstone dort vollbracht hatte und betete für Kraft und Weisheit in seiner anspruchsvollen Mission. Doch genauso braucht jeder Gläubige die Kraft Gottes in seinem christlichen Leben. Ob es nun ein Kontinent ist, auf dem du dich als Missionar aussenden lassen möchtest, oder auch einfach nur deine Aufgabe, die du hier in deinem Zuhause zu leben hast oder die Aufgabe, die du hast, auszuführen hast. Eins der größten Herausforderungen im christlichen Leben ist eigentlich dieser Pilgerweg. Und der Psalm 121 gibt dir als Christ eine wunderschöne Lektion, ein Zeugnis, dass du in Gott vertrauen kannst, dass Gott dir Kraft schenkt. Lasst uns gemeinsam diesen Psalm lesen und genauer betrachten. Psalm 121. Die Seite 710 in unserer Gemeindebibel. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Die Überschrift dieses Psalms und weiterer 14 Psalme, und zwar von Psalm 120 angefangen bis Psalm 124, werden als die Wallfahrtslieder bezeichnet und zusammengesammelt. Das bedeutet, dass die Pilger ursprünglich eben im Alten Testament diese Psalme gesungen haben, als sie sich auf den Weg gemacht haben nach Jerusalem. Der Psalm 120 beginnt eben damit, dass der Pilger seine Umgebung verlässt, seine Nachbarn, die ihn hassen, die nicht leiden können, was er macht. Und dieser Psalm 121 beschreibt eigentlich den Pilger auf der Reise, die er dreimal eigentlich machen musste im Jahr, um nach Jerusalem zu kommen, zu den Festen. Um nach Jerusalem zu kommen, war es eigentlich egal, von welcher Richtung man kommt, immer ein Weg nach oben. Es war ein Aufstieg in die heilige Stadt. Und es gab nicht, wie wir es kennen, asphaltierte Straßen, so wie wir es jetzt heute kennen, wo Busse und Autos fahren können, sondern die Straßen waren zum größten Teil eigentlich gute Trampelpfade, die entlang von Tälern, von Flüssen oder von Bergpässen geführt haben. Und so war dieser Weg ein gefährlicher Weg auf dem Weg nach oben in Jerusalem. Der Pilger musste aufpassen, wo er seinen Fuß hinsetzt. Doch nicht nur der Weg war gefährlich, sondern genauso auch die Räuber, die darauf lauerten. Räuber, die sich versteckt haben in Höhlen, in Felsen und darauf warteten, dass diese Pilger, die dreimal im Jahr nach Jerusalem wanderten, diese zu überfallen und sie auszurauben. Jesus selbst berichtet davon im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie ein Mann von Jerusalem nach Jericho ging, also den Weg runter, und überfallen worden ist. Dieser Psalm 121 erzählt von einer beschwerlichen Reise des Pilgers, wie er Kraft braucht, die er selbst vom Herrn bekommt, um seine Reise zu beenden. Gott selbst ist seine Stärke, sein Erhalter, sein Unterstützer und sein Retter in allen Gefahren, die auf ihn warten. Und das Thema meiner Predigt habe ich als Frage formuliert, wie auch der Psalmist dieses Lied beginnt. Woher kommt mir Hilfe? Woher kommt mir Hilfe? Ich denke, dass du bestimmt schon einmal in der Situation warst, dir diese Frage oder eine ähnliche Frage zu stellen. Woher nimmst du die Kraft, die Hilfe, um die Aufgabe, die vor dir liegt, um die Situation, in der du dich befindest, zu bewältigen? Und der Psalmist gibt eben in diesen 8 Versen Antwort darauf. Er gibt Ermutigungen, wie du diesen Weg zu Ende führen kannst. Gerade am Ende vom Jahr, wir haben den letzten Sonntag in diesem Jahr, wo man vielleicht noch oder vielleicht auch morgen noch darüber nachdenkt, was eigentlich einem passiert ist im Jahr, was man erlebt hat. Nur kurze Gedanken, um Gott zu danken eigentlich, wofür oder was wir erlebt haben. Wir können darüber staunen, wie Gott uns durch schwierige Momente geführt hat, durch Krankheit. Wie Gott uns Kraft gegeben hat, zum Beispiel bei einer Geburt. Oder wie Gott uns jeden Tag aufs Neue Kraft gibt in der Erziehung unserer Kinder. Und so kommt natürlich auch die Frage eigentlich auf, was wird nächstes Jahr sein? Was erwartet mich nächstes Jahr? Werden die Aufgaben, die Situationen noch schwieriger? Werde ich vielleicht beruflich irgendwelche schwierigen Situationen haben, wo ich entscheiden muss? Habe ich genug Kraft, um dieses Jahr, das auf mich zukommt, die Tage, die ich noch vor mir habe, zu Ende zu führen? Und die Frage beantworte ich dir einfach: Nein, hast du nicht. Du als Christ hast nicht genug Kraft für das nächste Jahr, das auf dich wartet. Du hast nicht genug Kraft, um die Nöte und Sorgen, um die Probleme, die du antriffst, zu bewältigen. Der Psalmist sagt, die Kraft ist bei Gott. In deiner Schwachheit wirkt Gottes Kraft. Gottes Gnade wird groß in deiner Schwachheit. Gott ist deine Hilfe. Gott schenkt dir Kraft auf deiner Pilgerreise, um dich bis zum Ende durchzuführen. Und dieser Psalm, diese 8 Verse, sie fallen in 4 Abschnitten, in 4 Liedstrophen, kann man eigentlich sagen. 4 Liedstrophen, die wir betrachten werden und die ich eben als meine Punkte genannt habe. Der erste Punkt, den wir uns anschauen: Gott ist meine Hilfe. Gott ist meine Hilfe, und dazu schauen wir uns die Verse 1 bis 2 an. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In vielen Gemeinden, in vielen Kirchen wird der Gott eigentlich so dargestellt, dass er die Welt erschaffen hat. Er hat sie gegründet, er als Schöpfer sitzt nun auf seinem Thron, lehnt sich zurück und schaut uns Menschen zu, wie alles nun abläuft. Wie wir die Sachen hier regeln auf dieser Erde. Doch das ist nicht das biblische Bild, das uns die Heilige Schrift gibt. Ist der Gott der Bibel ein passiver Gott? Nein, ist er nicht. Der Apostel Paulus schreibt uns im Kolosserbrief, Kolosser 1, Kapitel 1, Vers 16 bis 17, dort lesen wir im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 17, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen und alles ist vor und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, Gott hat nicht nur die Welt erschaffen, sondern er ist auch der Erhalter dieser Schöpfung, seiner Schöpfung, dieser Erde. Er sorgt dafür, dass alles nach seinem Willen ausgeführt wird. Diesen Gedanken unterstützt auch der Psalmist im Psalm 115, Vers 3. Im Psalm 115, Vers 3 lesen wir, aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Das sind nur zwei Bibelstellen, die von Gottes Souveränität in der Erhaltung und Ausführung seines Willens zeigen. Wir finden noch viele Bibelstellen darüber, dass Gott souverän ist. Souverän in der Rettung der Menschen, souverän in der Bewahrung seiner Kinder, souverän in der Heiligung und der Haltung der Christen in diesem Leben. Das bedeutet aber nicht, dass du als Christ ohne Sünde bist. Und das zeigt uns eigentlich auch der Psalmist. Der allererste Blick, den er uns gibt oder wohin er seinen Blick richtet, ist, er hebt seine Augen auf zu den Bergen. Mit den Bergen. Also wenn wir die Berge betrachten, dann haben wir etwas Großes, etwas Mächtiges vor Auge. Wer würde von uns denken, dass die Berge jemals vergehen könnten, verschwinden könnten, keinen Bestand mehr haben? Sowas wie Berge, sowas vergeht doch nicht einfach. Es muss schon was Gewaltiges passieren, dass so ein Berg verschwindet, ja zerstört wird. Der Blick zu den Bergen soll eine Sicherheit geben. Doch die Berge geben dir keinen Schutz. Die Berge sind nicht deine Hilfe oder geben dir Hilfe. Worauf richtest du eigentlich deinen Blick, wenn du in Schwierigkeiten bist? Du suchst eigentlich nach etwas Beständigem in deinem Leben. Vielleicht versuchst du nicht auf die Berge zu schauen, sondern du betrachtest etwas anderes in deinem Leben. Du schaust auf deine Gesundheit. Ja, sie ist beständig in deinem Leben oder dein Reichtum. Der vergeht doch niemals. In schwierigen Situationen kannst du dich darauf verlassen, denkst du. Doch wenn diese Dinge in deinem Leben vergehen, wenn sie nicht mehr da sind, dann fragst du dich, woher kommt mir Hilfe? Und so ist es nicht die Gesundheit oder der Reichtum, es ist nicht dein Job, deine Familie, die dir eine Hilfe geben, eine Hilfe bieten oder von wo deine Hilfe kommt. Ja, diese Dinge geben eine gewisse Sicherheit und Zufriedenheit, doch nichts davon, das sagt uns die Bibel, ist beständig in unserem Leben. Wenn diese Dinge sich ändern in deinem Leben, dann hast du nichts mehr, worauf du blicken kannst, nichts mehr, worauf dein Fundament liegt. Das ist hier das Bild von dem Blick auf die Berge. Etwas, was beständig scheint, aber doch vergeht. Etwas, was für immer stabil scheint, aber nicht mehr da ist. Krankheit, Armut oder vielleicht sogar Verlust einer wichtigen Person in deinem Leben erschüttern dann deine Hoffnung. Was hast du also als Christ, worauf du blicken kannst? Was hat immer Bestand in deinem Leben? Der Psalmist antwortet selber darauf. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Deine Hilfe kann nur vom Herrn kommen, nicht von irgendwelchen Fürsten, nicht von irgendwelchen mächtigen Männern, sondern nur vom Gott Jakobs. Vertraue nicht auf Fürsten, auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Sein Geist geht aus, er kehrt zu seiner Erde zurück. An demselben Tag gehen seine Pläne zugrunde. Glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott ist. Psalm 146, Verse 3 bis 5. genau dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, führt seinen Willen aus, so wie er möchte. Das sagt uns auch Psalm 135, Vers 6. Er regiert über alle Kräfte und Mächte. Wir hatten es heute im Bibelstudium eben über das Bild des Satans. Es ist kein Gleichgewicht, sondern er ist ein Geschöpf und Gott regiert über jedes Geschöpf. Er, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Berge gemacht hat, die Felsen, die Höhlen, eben gerade bei diesen Pilgern auf dem Weg in die heilige Stadt Jerusalems. Dort, wo die Räuber hausen, auch diese hat Gott gemacht. Und jedem Atemzug, den dieser Räuber nimmt, kommt von Gott. Spurgeon sagt, und das habe ich aus den Schatzkammern Davids von Spurgeon, die Auslegung der Psalmen kann ich nur jedem empfehlen. Er sagt dort darüber, über diesen Vers, was wir brauchen, ist Hilfe. Mächtige, wirksame, dauernde Hilfe. Eine Hilfe, die sich in Nöten erprobt und nie versagt. Wie wohl sind wir dran, dass wir sie in unserem Gott haben. Unsere Hoffnung steht auf Jahwe, denn unsere Hilfe kommt von ihm. Die Hilfe ist schon unterwegs und wird unfehlbar zur rechten Zeit eintreffen. Denn es wurde noch nie gehört, dass er, der sie sendet, damit zu spät gekommen wäre. Der Ewige, der alles erschaffen hat, ist jeder Not, jeder Anforderung gewachsen. Himmel und Erde stehen ihm zur Verfügung, der sie ins Dasein gerufen hat. Darum lasst uns freuen und fröhlich sein über unseren Helfer, der keine Schranken kennt. Deine Hilfe kommt von Gott. Und du suchst vergeblich, wenn du sie woanders suchst. Du vertraust vergeblich, wenn du nicht auf Gott vertraust. Der Satan bemüht sich, deine Augen auf deine Sorgen zu richten, auf deine Probleme, damit er dich beunruhigt, damit er dich entmutigt. Du sollst aber wissen, dass deine Hilfe von Gott kommt. Richte deine Augen voller Hoffnung und erwarte auf Gott. Ein weiteres Zitat von Spurgeon. Der ewige Vorsatz Gottes, die göttliche Vollkommenheit, die unwandelbaren Verheißungen, der Bund, der so festgeordnet in Altstücken und sicher in jeder Beziehung, die Vorsehung, die Erwählung und die erprobte Treue des Herrn. Das sind die Berge, zu denen wir unsere Augen aufheben müssen, denn von daher muss unsere Hilfe kommen. Wir sind entschlossen, uns nicht fesseln und die Augen verbinden zu lassen, sondern sind fest und unentwegt in die Höhe zu richten. Du kannst dem Wort Gottes glauben, dass deine Hilfe von Gott kommt, und du kannst darauf vertrauen, dass er genau das auch ausführt, was er verheißen hat. Die zweite Strophe von diesem Lied sind die Verse 3 bis 4. Gott ist mein Hüter. Gott ist mein Hüter, die Verse 3 bis 4. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Das Erste, was hier dir vielleicht aufgefallen ist, ist, dass eigentlich jetzt eine andere Person hier spricht. Ab Vers 3 bis Vers 8. In den ersten zwei Versen sagt er, ich hebe meine Augen, der Psalmist, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und jetzt steht, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet. Und wir können uns wirklich vorstellen als Lied. Ab Vers 3 oder ab eben in dieser zweiten Strophe ab Vers 3 bis 8 kommt ein anderer Sänger ins Spiel. Er singt und ermutigt den Pilger dazu. Es gibt aber auch eine andere Erklärung oder Auslegung, dass das Innere des Pilgers ihm antwortet. Er seine Seele ermutigt ihm. Er läuft auf diesen Weg voller Gefahren und fragt sich, woher kommt mir Hilfe? Seine Hilfe kommt von Gott. Und dann spricht aus seinem Inneren heraus, dein Fuß, der dich behütet, Seele Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Und egal welche Auslegung oder welche Beschreibung du mehr magst, ob es nun ein Selbstgespräch des Pilgers ist, um Mut zu erhalten, oder ein anderer Pilger, der neben dir läuft und dir zusingt, der Inhalt des Liedes ist immer noch der gleiche und von unschätzbarem Wert. Gott ist dein Hüter. Das Wanken des Fußes wird oft in der Heiligen Schrift dazu benutzt, mit dem Bild des Verderbens, dass jemand dem Verderben nahe ist oder eben im Verderben schon ist, wenn sein Fuß wankt. Und in den Bergen und in den Schluchten Palästinas, wo jeder einzige Fehltritt eine große Gefahr mit sich bringt, ist eigentlich diese buchstäbliche Bewahrung des Fußes eine große Sache. Die Gnade ist von unschätzbarem Wert, wenn du als Christ eben auf trübsalsreichen Straßen dich auf Wegen befindest, wo du Angst hast zu fallen. Und dann kommt dir dieser Psalm. Gott ist dein Hüter, er ist dein Schutz. Die Wege eines Christen sind nicht ohne Probleme. Wir finden nirgendwo in der Bibel etwas über ein Wohlstandsevangelium, wo wir heute viel davon hören. Die Wege eines Christen sind voller Sorgen, sind gefährlich, sind beschwerlich. Du hast aber als Kind Gottes seine Verheißung, dass Gott dich behütet, dass er nicht schläft. Du wirst festen Schrittes vorwärts gehen. Der gnädige Gott wird dich bis zum Ende bringen. Kein einziger deiner Füße wird wanken, so dass du ins Verderben gerätst. Und egal, welche Gefahr dich erwartet, egal, welche Schwierigkeit dich auf diesem Weg begegnet, du kannst dich auf die Verheißungen Gottes verlassen. Du kannst diese Verheißungen als Gegenstand deines Gebets nehmen. Wenn Gott davon spricht, dass er dich bewahrt, warum dürfen wir dann, ja, wir sollen eigentlich dafür beten. Wir dürfen dafür beten als Christen. Wir haben das Vorrecht und wir wissen, dass die Gebete Gott erhört, weil wir uns auf sein Wort berufen. Gott ist dein Hüter. Ob Gefahren ringsum wachen, sind wir dennoch sicher. Denn auch er, der uns erhält, ist wach und wird nicht zulassen, dass wir unversehens von ihm überfallen und zum Sturz gebracht werden. Unser Gott übermannt keine Müdigkeit, keine Erschöpfung lässt ihn im Schlaf sinken. Seine wachsamen Augen schließt er nie, sagt Spurgeon dazu. Der Psalmist bringt eigentlich hier in diesen Vers 3 und 4 es genau auf den Punkt. Du als Christ kannst in deiner Kraft dich nicht bewahren. Und ein Grund dafür ist, du wirst müde, du schläfst. Irgendwann mal ein. Der Körper ist in der Lage, natürlich längere Stunden wach zu bleiben, aber irgendwann mal bist du so erschöpft, dass deine Aufmerksamkeit schwindet. Für ein paar Stunden kannst du darauf achten, nicht zu straucheln. Doch niemals schaffst du es für länger oder für immer. Doch im Vergleich dazu, der Gott Israels, der Hüter, er schläft nicht. Es überrascht ihn nichts. Es passiert nicht Unvorhergesehenes in seinem Errettungsplan für dich. Er hat seinen Ratschluss gefasst und danach führt er alles aus. Deswegen darfst du eigentlich wissen als Kind Gottes, egal wo du dich befindest, egal in welcher Schwierigkeit du dich befindest, Gott ist nicht da und schläft einfach nur, sondern er achtet darauf, er achtet auf dich, er gibt dir Schutz. Und eben dieses Bild oder dieses Beschreibung des Nichtstrauchelns bedeutet nicht, dass du als Christ nicht sündigst. Natürlich sündigen wir weiter noch, wir leben in dieser sündigen Welt, in diesem sündigen Fleisch. Es geht darum, dass Gott uns als seine Kinder bewahrt, dass wir niemals verloren gehen. Niemand wird dich als Schaf aus der Hand deines Hüters oder deines Hirten rauben. Er führt dich bis zum Ende, bis in das himmlische Jerusalem. Es ist diese Unverlierbarkeit des Heils, die als wunderschöne Perle aus diesen Versen hervorscheint. Dieser Gott und Retter lenkt alles. Er hält seine schützende Hand neben dir. Dieser Herr und Heiland schläft noch, schlummert er nicht. Ja, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und das ganze Jahr ist er dein Hüter. Er hat keine Öffnungszeiten, die du beachten musst. Es gibt keine Zeit, in der du im Gebet nicht zu ihm kommen kannst. Wir als Menschen, wir können Dinge verschlafen, große oder kleine. Uns können Sachen entgehen, Dinge, die wir vergessen. Feinde, die wir nicht bemerken, weil sie auf der Lauer liegen. die noch darauf warten, uns zu überfallen. Doch Gott hört niemals auf, allwissend zu sein. Er hört niemals auf, allgegenwärtig, allmächtig, heilig und gnädig zu sein. Diese Wahrheit sollte doch jedem Christen Trost schenken. Es sind vielmehr diese erfundenen Götter der Heiden, die schlafen, und zwar immer. Die Bibel hat dazu eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht erinnerst du dich an Elia und die Anbeter von Baal. Da ging es darum, dass Elia dem Volk zeigen wollte, wer der einzig wahre Gott ist. Und so hat man zwei Jungstiere genommen, man hat sie geteilt und Elia hat gesagt, ihr werdet den Jungstier auf euren Altar opfern und darum oder hinlegen und dann zu Baal beten. Und ich werde es auf meinem Altar tun. Und welcher Gott Feuer schenkt, um dieses Opfer anzunehmen, der ist der einzig wahre Gott. Beide Gruppen, Elia gegen diese 450 Baalsanbeter, sollten das Gleiche tun und auf die Antwort jeweils ihres Gottes warten. Und so haben das die Baalsanbeter gemacht. Sie haben einen Altar aufgebaut. Sie haben dieses Jungstier dahingelegt. Und wir lesen in 1. Könige 18, Vers 26, dort steht, dass diese Anbeter von morgens bis zum Mittag gerufen haben, Baal, erhöre uns! Doch es passierte nichts. Und so fingen sie an, herumzutanzen. Und auch hier passierte nichts. Und jetzt kommt Elia. Er spottet über diese Anbeter Baals und sagt, und ich will es vorlesen, 1. Könige 18, Vers 27, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, vielleicht denkt er nach. Ich habe gehört, in der Auslegung über diesen Vers, vielleicht denkt er nach, dass das Wort auch übersetzt werden kann mit, vielleicht ist er auf der Toilette. Ich weiß nicht, ob die Übersetzer das schön machen wollten, aber denn er ist ja ein Gott, vielleicht denkt er nach, oder er ist beiseite gegangen, oder er ist auf Reisen, oder er schläft vielleicht und wird aufwachen, ruft laut. Ja, es ist schon ein Spott, wie Elia diese Anbeter auslacht. Sie sollen lauter rufen, vielleicht schläft ihr Gott. Und diese Anbeter in ihrer ganzen Dummheit rufen lauter, fangen an sich zu schneiden, damit ihr ganzes Blut runterfließt. Und es passiert nichts. Das sind diese ausgedachten Götter, die nicht in der Lage sind, irgendetwas zu tun, dich irgendwie zu retten. Und jetzt haben wir Elia. Elia, bevor er überhaupt beginnt, nimmt 8 Krüge voller Wasser und schüttet sie über diesen Altar. Warum macht Elia das überhaupt? Er wollte jedes Argument vorne wegnehmen, dass niemand sagen kann, das Feuer ist irgendwie entstanden oder vielleicht hat ein Blitz eingeschlagen. Das Opfer war nass. 8 Krüge davon. Und ein Gott, der einen nassen Altar nicht in Feuer setzen kann, ist kein guter Gott. Denn dieses Bild von Elia zeigt uns, dass Gott nicht auf die Umstände achten muss, um wirken zu können. Es muss nicht für ihn alles passen, damit er seine Kinder bewahrt, damit er dein Hüter sein kann. Egal, wo du dich befindest, egal, was du durchlebst. Ist immer und überall da. Es ist der Hüter Israels, der sein ganzes Volk bewahrt, der auf jedes einzelne Schaf seiner Herde aufpasst, auf jedes seiner Kinder achtet. Denn diese hat er vor Grundlegung der Welt erwählt, hat sie mit dem Blut seines Sohnes am Kreuz bezahlt. Als Kind Gottes bist du kostbar für ihn. Er behüte dich, dass du sicher zu ihm nach Hause kommst. Ein weiteres Zitat von Spurgeon. Siehe, der Hüter Israel schläft noch schlummert nicht. Diese so tröstliche Wahrheit muss wiederholt werden. Sie ist so inhaltsreich, als dass sie mit einer Zeile abgetan werden konnte. Es wäre gut, wenn wir stets wie diese Psalmisten nachahmen und bei auserlesenen Wahrheiten ein wenig verweilen, um in Ruhe den Honig aus ihnen zu saugen. Welch herrlicher Gottesname ist das, der Hüter Israels. Und wie köstlich der Gedanke, dass keinerlei Art von Bewusstlosigkeit je ihn beschleichen kann. Weder der tiefe Schlaf noch ein leichter Schlummer. Er wird nie den leisen Dieb ins Haus brechen lassen. Er wacht stets und nimmt schnell den Feind wahr, der sich heranschleichen will. Ist das nicht ein schöner Psalm für den Christen, für ein christliches Leben, für den Pilgerlauf auf dieser Erde? Ja, wenn uns Angst, Ratlosigkeit überfällt, so darfst du sicher sein, dass der Herr, dein Gott, dein Hüter ist. Die dritte Liedstrophe ist: Gott ist mein Schatten, Verse 5 bis 6. Gott ist mein Schatten. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Du musst nicht Theologie studiert haben, um den Schwerpunkt oder die Haupteigenschaften Gottes in diesem Psalm zu erkennen. Wenn du darauf achtest, was in diesen Versen sehr oft wiederholt wird, so bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Siehst du, welches Wort in diesen 8 Versen 6-mal benutzt wird? Vers 3, der dich behütet, schläft nicht. Vers 4, der Hüter Israels. Vers 5, der Herr behüte dich. Vers 7, der Herr behüte dich vor allem Übel und behüte deine Seele. Vers 8, der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang. Behütet zu werden oder behütet zu sein ist der Schwerpunkt von diesem Psalm 121. Dieser Psalm ist eine feste Zuversicht dir als Kind Gottes, dass er dich bis zum Ende bewahrt, dass er dich behütet und das nicht aus dir selbst heraus. Es ist der Herr, dein Gott. Auch dieses Wort wird 5-mal benutzt oder diese Ansprache von Gott. Er hat dich unter seine Obhut gestellt. Als Kind Gottes darfst du wissen, dass er dein Vater ist und dass du dir keine Sorgen machen musst um nichts. Können wir uns eigentlich einen besseren Hüter vorstellen? Die Bibel gibt uns das Bild mit dem Schatten oder dem Schatten als Schutz sehr oft. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 91, Vers 1: Wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Die Sonne ist es, die den Tag beherrscht und der Mond die Nacht. Als Pilger erwartet dich immer und überall Gefahr. Ja, die Sonne kann so heiß scheinen, dass du einen Sonnenstich kriegst, ja mehr noch sogar daran stirbst. Und die Nacht, der Mond, der hier gebraucht wird, der kann so kalt sein, dass du nachts erfrierst. Auch Jakob klagte seinem Onkel Laban davon. Im 1. Mose 31, 40 lesen wir, 1. Mose 31, Vers 40: Am Tag verzehrt mich die Hitze und der Frost in der Nacht. Doch keine Gefahr, weder die Gefahr der Nacht noch die Plage des Tages können dir Schaden zufügen. Du kannst mit dem Psalmisten aus Psalm 91, Vers 5 bis 6 antworten auf diese Gefahren. Psalm 91, Vers 5 bis 6: Du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Schrecken der Nacht, vor dem Fall, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die in der Finsternis schleicht, vor der Seuche, die am Tag verderbt. Nirgendwo in diesen 8 Versen in unserem Predigtpsalm finden wir eine solche Aussage. Der Herr wird dich davor bewahren, dass du die Sonne niemals sehen wirst. Und er wird dich davor beschützen, dass du niemals Angst haben brauchst vor der Nacht. Du wirst auf Gefahren stoßen, die im Bild der Sonne dargestellt wird. Du wirst Ängste begegnen, die das Bild des Mondes sind. Du wirst versucht werden. Du wirst Gefahren ausgesetzt werden. Ja, du wirst sogar Sorgen haben. Aber inmitten dieser Dinge ist Gott dein Schatten. Er ist dein Zufluchtsort. Er ist der Hirte, der dich bei strahlender Sonne zu frischem Wasser führt. Er ist der Hirte, der dich durch das Tal der Todesschatten führt und mit seinem Stecken und Stab dich tröstet. Ja, dieser souveräne Gott. achtet auf dich. Er ist dein Schatten auf dieser Pilgerreise. Und die letzte Strophe, der letzte Punkt der Predigt: Gott ist meine Rettung. Verse 7 bis 8. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Die Hindernisse und Gefahren, die auf dich lauern oder die vor dir stehen, sie sind groß, aber nicht zu groß für Gott. Der Psalm ist eine Verheißung, habe ich ja schon gesagt, den du als sein Kind dir nehmen kannst, um daraus zu beten. Worte wie: Du, Herr, hast verheißen, dass du mich behütest. Du bewahrst meine Seele. Du weißt besser als jeder andere, welche große Not ich habe und welche Gefahr noch auf mich wartet. Bitte, Herr, führ du mich zu Ende, weil du es verheißen hast. Wir dürfen als Kinder Gottes diese Zuversicht haben, denn Gott behütet unseren Eingang und unseren Ausgang. Und es ist nicht nur so, dass der Herr die Gefahren besser kennt und mit uns fühlen kann, sondern durch Jesus Christus, seinen Sohn, ist er auch diesen Weg gegangen. Er hat auch Schmerzen, Gefahren und Versuchungen erlebt. Und auf den ganzen Weg, der noch vor uns wartet, den wir zu gehen haben, sehen wir die Spuren Jesu. Er kennt jede Angst, er kennt die Versuchungen, er kennt die Not, die ein Pilgerherz befallen kann, die Prüfungen, in die wir geraten, und er gibt dir Hilfe aus dieser Situation heraus. Die Seele des Menschen ist eigentlich das Leben, von der Psalmist hier spricht. Und wenn die Seele bewahrt wird, kann es auch sein, dass der Leib Schaden nimmt. Doch der Herr bewahrt unsere Seele. Du darfst allezeit guten Mutes sein, wenn auch der äußere Mensch verfällt, wenn auch Feinde sich um dich her lagern, wenn sich selbst deine Eltern gegen dich erheben, dich verlassen, so ist Gott dein Retter. Der Vers 8, den der Psalmist hier gebraucht, ist eigentlich ein Ausschnitt aus dem Segen, den Mose in 5. Mose 28 aufgeschrieben hat. Dort steht 5. Mose 28, verheißt der Herr, nachdem er einige Bedingungen genannt hat, dass wenn sie diese erfüllen, Gott sie behütet, ihren Ausgang und ihren Eingang. Doch bei unserem Psalm finden wir keine Bedingungen. Es ist der Gott allein, der uns erwählt hat, uns berufen hat, uns gerechtfertigt hat, uns in seiner Gnade bewahrt. Und auf diese Wahrheit dürfen wir uns berufen. Gott wacht über unseren Ausgang und unseren Eingang. Das bedeutet über die Geburt jedes Menschen, über den Tod jedes Menschen. Nichts ist vor Gott verborgen, er achtet auf alles. Und Gott ist es, der das Werk in einem Gläubigen begonnen hat und bis zum Ende, bis an den Tag Christi auch ausführen wird. Er ist der Urheber deiner Errettung. Er ist der Vollender deines Glaubens. Und noch ein weiteres Zitat von Spurgeon möchte ich uns vorlesen. Gott allein kann die Seele bewahren. Sie wird behütet vor der Herrschaft der Sünde, vor der Ansteckung durch Irrtum, der erdrückenden Macht der Verzweiflung, der aufblähenden Gewalt des Stolzes, behütet vor dem Einfluss der Welt, der Macht des Fleisches und der Gewalt des Teufels, erhalten für große heilige Zwecke, bewahrt in der Liebe Gottes, behalten für das ewige Reich und die ewige Herrlichkeit. Was kann eine Seele Schaden zufügen, die in des Herrn Obhut steht? Ob am Morgen, wenn wir zur Arbeit gehen, und des Abends, wenn wir heimkommen, um zu ruhen, wird der Herr schützend über uns walten. In der Jugend, da wir unser Leben hinaustreten, und am Lebensende, wenn wir in der stillen Kammer des Todes einkehren, sollen wir die gleiche Bewahrung erleben. Unter dem sicheren Geleit einer solchen Verheißung können wir unsere Pilgerschaft ohne Furcht fortsetzen und ohne Grauen in dem Kampf ziehen. Niemand ist so sicher wie der, der in der Obhut Gottes steht. Genauso wie dieser Pilger damals, als er sich aufgemacht hat, um die Feste in Jerusalem zu feiern, um in die heilige Stadt Jerusalems zu kommen, genauso stehst du als Christ auf dieser Pilgerreise. Du bist in Gefahren ausgesetzt, Gefahren, die auf deinem Weg lauern. Dieses Gebet ist ein Wert, oder dieser Psalm ist ein wertvolles Gebet, ein wunderbares Lied, das du dir nehmen kannst, um Ermutigung und Trost zu holen. Vielleicht bist du als Christ gerade am Ende vom Jahr müde geworden. Ja, dein Wandel ist träge geworden, du weißt nicht, wie du weitergehen sollst. Du denkst, ja, mir fehlt die Kraft, um all die Aufgaben, die auf mich warten, um all die Vorsätze, die ich mir vielleicht machen werde, die Bibel zu lesen, Gott mehr im Gebet zu suchen, mir fehlt dazu die Kraft. Dieser Psalm schenkt dir die Kraft, gibt dir Trost in genau einer solchen Situation. Denn egal in welcher Lage du dich befindest, erstens, Gott hilft dir, Gott behütet dich, Gott ist dein Zufluchtsort und Gott errettet dich raus aus diesem Pilgerweg. Doch ich muss auch sagen, dass dieser Psalm nur den Kindern Gottes gilt. Wenn du noch kein erretteter Sünder bist, dann möchte ich dich heute auffordern, Buße zu tun und daran zu glauben, dass Gott seinen Sohn am Kreuz hingegeben hat. Die Bibel sagt, dass ein jeder unter dem Gericht Gottes steht. Und wenn du ein Kind des Zorns bist, wenn du nicht an Gott glaubst, dann wirst du dafür gerichtet werden und in die Hölle kommen. Der gerechte und dreimal heilige Gott wird sein Gericht ausführen. Und Gott fordert dich auf, Buße zu tun und an ihn zu glauben. Das Erlösungswerk Jesu Christi. Und jeder, der glaubt, dem wird die Gerechtigkeit Jesu Christi zugesprochen. Dem wird die Sünde hinweggenommen. Und er kann mit uns als Pilger gemeinsam dieses Lied mitsingen auf der Reise in das himmlische Jerusalem.